Ja, liebe Geschwister, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht für euch. Ich fange mit der schlechten Nachricht an. Und die lautet, wenn du ein Kind Gottes bist, dann stehst du in einem Kampf. Ob du das möchtest oder nicht. Wenn du nicht gerade so ein Rambo-Typ bist und irgendwo überall den Streit und den Kampf suchst, dann ist das die schlechte Nachricht. Alle Kinder Gottes stehen in einem Kampf. Die gute Nachricht aber ist, dass wir auf der Seite Gottes sind und dass Gott uns alles zur Verfügung stellt, um in diesem Kampf zu bestehen. Wir sind im Epheserbrief und zwar im Kapitel 6. Die Verse 10 bis 20 soll Thema sein heute und ich möchte das Thema überschreiben, ja, wie kann ich als Kind Gottes im Kampf bestehen? Im Kampf gegen den Teufel, im Kampf gegen die Listen des Teufels. Wie geht das? Paulus schreibt darüber und wir wollen uns gemeinsam diesen Abschnitt anschauen. Lesen wir zunächst die Verse 10 bis 13. Paulus schreibt Folgendes an die Epheser. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Paulus kommt zum Ende von seinem Brief. Er beginnt seinen letzten Gedanken mit den Worten, im Übrigen, Brüder. Das heißt jetzt nicht, ach, ich habe da noch irgendwas so Unwichtiges, wo sie noch kurz anhängen möchte, so übrigens, ach, fällt mir auch noch so ein. Nein, gar nicht. Es ist praktisch die Einleitung dafür, dass er sagt, ich komme zum Ende von meinem Brief und habe noch was sehr Wesentliches für euch. Brüder, ich habe noch wichtige, sehr, sehr wichtige Gedanken für euch. Und was sind diese Gedanken? Er spricht von einem Kampf. Er spricht davon, dass die Epheser und er, dass alle Kinder Gottes in einem Kampf stehen. In Vers 12, an der Folie ein bisschen hervorgehoben, sagt er, denn unser Kampf, also seiner und der von den Epheser, dein Kampf und mein Kampf, ja, wir stehen in einem Kampf. Er sagt, dass dieser Kampf ein Fakt ist. Es ist nicht eine Option, wo man wählen kann, mache ich es nicht, sondern es ist Fakt, es ist eine Tatsache. Es liegt nämlich nicht an dir oder mir, ob wir kämpfen wollen oder nicht, sondern da ist jemand, der gegen uns kämpft. Das macht er einfach, ob wir wollen oder nicht. Da ist jemand, der dagegen ist, gegen Kinder Gottes ist. Und die Frage ist, was ist denn das für ein Kampf, von dem Paulus da plötzlich spricht? Ja, es ist der Kampf, der beginnt, wenn du Christ wirst, wenn du dich bekehrst, wenn du ein neues Leben in Herrn Jesus beginnst und ein Leben zur Ehre Gottes führen möchtest, dann beginnt dieser Kampf. Viele Menschen in Ephesus haben sie bekehrt, haben ein neues Leben in Herrn Jesus begonnen. Und Paulus schreibt ihnen einen langen Brief. Im ersten Teil hat er ihnen gesagt, in welch überragende Stellung sie gehoben sind in Christus, wie reich sie gesegnet sind, wie Gräben überwunden worden sind zwischen Juden und Heiden, wo man gedacht hätte, das funktioniert nie, aber in Christus war es möglich. Wie unglaublich privilegiert sie sind. Und im zweiten Teil ist Paulus dann ganz praktisch geworden und schreibt ganz viele Anweisungen, wie das ausschauen sollte dann im täglichen Leben. Er schreibt davon Dinge wie, wandelt würdig der Berufung oder bewahrt die Einheit des Geistes. Juden und Heiden waren in einer gemeinsamen Gemeinde. Es war schwer, diese Einheit zu bewahren. So unterschiedlich. Er schreibt davon, dass sie doch nicht ins alte Leben zurückgehen sollen, nicht wieder so leben sollen wie Heiden. Sie sollen nicht mehr lügen, sondern die Wahrheit reden. Sie sollen nicht mehr stehlen, sondern arbeiten, damit sie anderen helfen können. Sie sollen nicht mehr schlecht reden, sondern so reden, dass es für andere gut ist. Er schreibt davon, dass sie sich strikt von sexuellen Sünden doch trennen sollen, dass sie vernünftig mit der Zeit umgehen sollen, dass sie vernünftig mit Alkohol umgehen sollen. Sie sollen mit ihrer Ehe Gott verherrlichen und Christus darstellen. Als Kinder sollen sie die Eltern ehren und damit Gott ehren. Die Väter sollen die Kinder nicht reizen, sondern im Herrn erziehen. Die Knechte sollen den irdischen Herren gehorchen, sie ehren. Und die irdischen Herren sollen wissen, dass über ihnen ein Herr steht und mit ihrem Handeln Gott ehren. Alle diese Anweisungen hat Paulus ihnen geschrieben als Kinder Gottes. Und er schreibt sie auch an uns, es gilt genauso für uns. Das neue Leben soll sich ja in einem veränderten Leben zeigen. Und es zeigt sie auch, ganz natürlich. Aber man merkt dann doch ziemlich schnell, es ist irgendwie schwierig. Das geht ja gar nicht so von allein. Das passiert ja gar nicht automatisch. Da ist Widerstand. Wie schwierig ist es, die Einheit in der Gemeinde zu bewahren? Das merkt man jetzt aktuell. Wie schwierig ist es, mit schlechten Gewohnheiten zu brechen? Wie schwierig ist es, sie sexuell reinzuhalten, diesen ganzen Versuchungen zu widerstehen, standhaft zu sein? Wie schwierig ist es, vernünftig mit der Zeit umzugehen, eine Ehe zur Ehre Gottes zu führen? Wie schwierig ist es, den Eltern zu gehorchen und umgekehrt die Kinder im Herrn zu erziehen? Das ist nicht einfach. Das funktioniert nicht einfach so. Es ist Widerstand da. Es ist ein Kampf. Und schnell ist man geneigt, dass man denkt, ich kämpfe da gegen Menschen. Die sind ja alle gegen mich. Aber Paulus sagt, dass es nicht ein Kampf ist gegen Menschen. Er schreibt in Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Nein. Als Kind Gottes kämpft man nicht gegen andere Menschen. Wir kaufen uns nicht ein Schwert oder irgendeine Waffe und ziehen dann los. Wir kämpfen auch nicht mit Worten irgendwie gegen andere, um sie fertig zu machen. Das machen wir nicht. Der Kampf, Paulus schreibt auch nicht davor, dass dieser Kampf gegen irdische Regierungen war, irdische Weltbeherrscher, irdische Gewalten oder Autoritäten. Nein. Er schreibt in Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Es ist ein geistlicher Kampf, der da stattfindet. Ein Kampf gegen geistliche Mächte. Er führt jetzt nicht groß aus, was ist das. Und das ist auch gar nicht wichtig. Er sagt, es ist Fakt. Aber wir müssen die Details nicht wissen. Wie genau wir das jetzt da unterscheiden, spielt gar keine Rolle. Er sagt nämlich, wer letztlich hinter dem Ganzen steckt. In Vers 11 nennt das deutlich. Er sagt, es ist der Teufel, der hinter dem Ganzen steckt. Es sind die Listen des Teufels. Er und alle seine Helfer sind es, die diesen Kampf führen gegen die Kinder Gottes. Der Teufel, die Fürstentümer, die Gewalten, was wir gerade gelesen haben, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, die geistlichen Mächte der Bosheit. Der Teufel ist eine Realität. Paulus schreibt davor, an dieser Stelle und viele andere Stellen in der Bibel sehen wir es. Er ist eine Realität. Wir sollten uns jetzt nicht übermäßig mit diesem Thema beschäftigen. Wir sollten aber auch nicht ins andere Extrem verfallen und alles ignorieren oder leugnen, sondern schon uns bewusst sein, diese Mächte der Finsternis sind eine Realität. Der Teufel ist eine Realität und er ist gegen uns. Und gegen das Werk Gottes. Aber wir sollen natürlich auch wissen, dass der Herr Jesus ist der Sieger. Und wenn du auf der Seite vom Sieger bist, dann bist du auf der richtigen Seite. Dann kannst du im Kampf bestehen. Die Frage ist ja, warum eigentlich? Warum kämpft er denn? Welches Ziel verfolgt er? Auch darüber schreibt Paulus. Er sagt in Vers 11, er schreibt ihnen alles dies, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Und in Vers 13, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen vermögt. Also er gibt uns all diese Anweisungen, diese Erklärungen mit dem Ziel, zu bestehen im Kampf, zu widerstehen. Und im Umkehrschluss bedeutet es natürlich, das Ziel vom Teufel ist, dass wir fallen, dass er uns überwindet, zu Fall bringt. Wir sollen wanken, wir sollen stürzen, wir sollen liegen bleiben. Das ist sein Ziel. Wenn ein Soldat getötet wird, verletzt wird, dann fällt er. Ja? Es muss noch nicht sein Tod sein, aber er fällt und er ist dann wirkungslos. Und wenn ihr so eher an die Kriege in der Antike und so denkt, ja, wo ganze Schlachtreihen so vorwärts gezogen sind, dann sind die, die gefallen haben, waren ja dann auch irgendwo vielleicht sogar Stolperstein für die, die danach gekommen sind. Ein Hindernis, um auch die anderen zu Fall zu bringen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel, das der Teufel möchte. Er möchte die Kinder Gottes wirkungslos machen. Wenn er sie schon nicht aus der ewigen Rettung reißen kann, weil Jesu Hand stärker ist, dann möchte er sie doch wirkungslos machen. Dass sie nicht mehr auf dieser Erde wirken können, dass Jesus und Gott nimmer durch sie wirken kann. Und durch ihren Fall sollen sie vielleicht auch nur anderen zum Fall werden. Das ist Satans Ziel, ja, dass Kinder Gottes zu Fall kommen. Die Frage ist jetzt, wie? Wie kämpft er? Und Paulus schreibt da, er kämpft mit Listen. Das heißt, er kämpft mit einer Methode, nicht unüberlegt, sondern mit einem Plan, mit einer Strategie. Der Satan hat verschiedene Strategien. Eine Strategie ist zum Beispiel Entmutigung und Frustration. Zum Beispiel, du kämpfst immer wieder mit derselben Sünde und kommst nicht drüber. Irgendwann bist du frustriert, du bist entmutigt, sagst, bringt eh nichts, ich lass es. Du hörst auf zu kämpfen. Dann hat Satan gewonnen. Oder du mühst dich ab, versuchst Menschen zu erreichen in deinem Umfeld, aber niemand bekehrt sie. Es passiert nichts. Irgendwann sagst du, bringt doch eh nichts. Ich höre auf. Ich sag nichts mehr. Dann hat Satan gewonnen. Eine andere Strategie ist Enttäuschung. Ja? Wie oft enttäuschen wir uns gegenseitig? Christen enttäuschen. Leider. Und dann ist man so enttäuscht und zieht sie zurück. Und Satan kann dann immer noch mehr vereinzeln. Man ist nicht mehr bei der Herde, man ist immer nur noch allein. Und man kommt immer weiter weg. Dann hat der Teufel gewonnen. Enttäuschung, Entmutigung, Frustration oder Verwirrung. Ja? Satan benutzt geschickte Irrlehrer, um die zu verführen, um deinen Blick zu lenken auf irgendwas. Und das wird dann riesengroß plötzlich, das Irgendwas. Und wird das Zentrum in deinem Leben, in deinem Denken, in allem. Du kämpfst dafür. Ja. Und das wirklich Wichtige verlierst du aus den Augen. Oder moralisches Versagen. Ja. Der Teufel verführt zu sexuellen Fehltritten. Du fällst rein. Und dann, dein Zeugnis ist zerstört. Du bist derart kaputt. Du bist so kaputt, dass du denkst, wer kann mir nur vergeben? Wer kann mir nur glauben? Wie kann ich für den Herrn irgendwie nur ein Zeugnis sein? Und du hörst auf damit, weil du dich so schämst. Und wieder hat Satan und der Teufel gewonnen. Ja. Und ein letztes Beispiel, lehrmäßiger Irrtum. Ja. Wenn das alles vielleicht nicht funktioniert, dann komm da über die Schiene. Sehr fromm, sehr religiös daher, lenk deinen Blick in Richtung liberaler Theologie. Klar, die Bibel wichtig, eher nur so Bilder, nicht so wörtlich nehmen, Achtung, kommst du komisch hier. Sind Bilder, Auferstehung, ja, aber das ist ja nur ein Bild. Ja, Achtung, wo kommst du denn da hin, wenn du da weiter denkst? Du kommst weg vom Glauben. Es streicht alles durch. Es fängt klar an. Also er hat verschiedene Strategien, Achtung, wirklich, müssen wir aufpassen. So schlau, so gemein, so hinterhältig. Er kennt die Schwachpunkte von uns Menschen und er benutzt sie. Mit einer Methode, mit einer Strategie. Es tobt da ein Kampf. Und jeder von uns, jedes Kind Gottes steht in diesem Kampf. Die Listen des Teufels. Ja, und wann ist dieser Kampf? Der ist immer. Es ist nicht dieser eine Tag. Paulus nennt es der böse Tag. Ja, das stimmt schon, aber der böse Tag, der ist immer dann, wenn der Teufel angreift. Dann ist dieser böse Tag, wenn die Versuchung kommt. Er greift nicht nur einmal an, das sind immer so Wellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal läuft alles super, ist wunderschön. Große Freude und dann kommt bam, bam, da, das. Du denkst, was ist jetzt? Es wird zu viel. Das ist der böse Tag. Wir wissen nicht, wann das kommt, aber wir sollen gerüstet sein. Wir sollen vorbereitet sein. Und Paulus sagt genau das Ganze in seinem Abschnitt. Wie können wir bestehen? Wie können wir bestehen in dem Ganzen? Er gibt uns zwei Anweisungen. Er sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In Vers 10 und in Vers 11 und 13. Zieht die ganze Waffenrüstung an und nehmt die ganze Waffenrüstung. Darum geht's. Seid stark in dem Herrn, sagt er, und in der Macht seiner Stärke. Und das ist ganz wichtig. Es ist nicht unsere Kraft, die uns bestehen lässt. Davor, ja, das führt dich in die Irre, wenn du denkst, du warst stark. Das bist du nicht. Und das ist keiner von uns. Er sagt, lasst euch stark machen durch den Herrn und durch seine gewaltige Kraft. Die Quelle der Stärkung ist nicht in uns, es ist der Herr Jesus. Er ist es, der stärkt, kräftigt, ausrüstet, befähigt, der uns da stark macht. Er stellt uns nicht in einen Kampf und sagt, so mach jetzt, sondern er steht zur Seite und mit seiner Kraft steht er bereit. Das ist sei Seite. Das ist die göttliche Seite in dem ganzen Kampf. Aber es gibt eben auch die menschliche Seite. Ja. Deswegen sagt Paulus als Aufruf, als Ermahnung, seid stark, erstarkt in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist eine Aufforderung an uns. Es passiert nicht automatisch. Wir sollen den Herrn suchen, Gemeinschaft mit ihm pflegen, im Gebet, im Wort nachdenken über das, was er sagt. Und er sagt, wir sollen auf ihm vertrauen und gehorchen und immer wieder diese ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Das ist der zweite Auftrag. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und sie steht bereit, diese Rüstung. Sie ist ja schon da. Wir müssen es nicht erst schmieden oder kaufen. Sie ist da. Und er sagt, zieh es an. Das ist unser Auftrag. Jeden Tag wieder. Er stellt sie uns zur Verfügung. Nicht, um sie zu bestaunen, in der Vitrine auszustellen, sondern um sie anzuziehen. Und so werden wir an diesem bösen Tag wieder stehen können und im Kampf stehen bleiben. Wenn wir erstarken in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, wenn wir nahe bei ihm leben, mit ihm leben, wenn wir gehorsam sind und das machen, was er sagt, die ganze Waffenrüstung anziehen, die er uns zur Verfügung stellt. Ja, wie schaut das aus? Was stellt er uns zur Verfügung? Woraus besteht jetzt diese Waffenrüstung? Zu dem kommen wir jetzt. Teil 1 war, es ist ein Kampf da und du stehst mitten im Kampf. Teil 2 ist, Gott gibt uns alles, um zu bestehen. Lesen wir die Verse 14 bis 20. Epheser 6, Verse 14 bis 20. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und für mich, damit mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für das ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Also Paulus ermahnt und sagt, steht's und seid ausgerüstet mit dieser Waffenrüstung. Er hat einen römischen Soldat vor Augen, ja, wahrscheinlich durch seine Gefangenschaft, war ständig einer an seiner Seite. Er hat es vor Augen und nutzt dieses Bild, wie genial. Ja. Er stellt die Epheser so einen Soldaten vor Augen, den sie auch gekannt haben und immer wieder gesehen haben. Und dann waren sie immer wieder erinnert daran. Und er beschreibt diese Waffenrüstung, ja. Er sagt was von, seid umgürtet mit Wahrheit, seid angetan mit einem Brustharnisch der Gerechtigkeit, seid an den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, nehmt das Schild des Glaubens, der Helm des Heils, das Schwert des Geistes und am Ende rundet er nur ab und sagt, betet alle Zeit. Schauen wir uns die einzelnen Teile an. Er beginnt das Ganze und sagt, steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ein römischer Soldat hat so eine Tunika angehabt, ja, das war ein Stoffgewand, direkt auf der Haut getragen. Und das ist auch ein bisschen länger gewesen, es war unten weit und locker. Und damit es nicht einfach irgendwie so rumfällt, hat es diesen Gürtel gegeben. Grundsätzlich, ja. Man hat sich umgürtet. Das hat alles an seinen Platz gehalten. Das Ziel war, dass man die Hände frei hat. Und die Beine, ja, dass man da nicht immer irgendwas halten muss, sondern die Hände frei hat, um zu arbeiten oder zu kämpfen und genauso die Beine. Also sich umgürten in der Bibel ist oft ein Bild dafür, ich bin bereit zu dienen. Denkt man nur an Herrn Jesus, ja, im Obergemach mit seinen Jüngern, es heißt, er hat sie umgürtet und hat ihnen dann die Füße gewaschen. Er hat sie umgürtet, hat das Kleid hochgesteckt, dass er Hände und Beine frei hat, um seinen Jüngern in dem Fall die Füße zu waschen. Also sich umgürten heißt, ich bin bereit zu dienen. Und so sollen auch wir uns geistlich gesehen, unsere Lenden umgürten mit Wahrheit. Also Wahrheit soll es sein, was unser Leben so zusammenhält. Ja, was man die Hände und die Beine frei hält, dass ich dienen kann. Wahrheit ist das Gegenteil von Lüge. Das heißt also, wir sollen wahr, echt sein, nicht irgendwie heuchlerisch, sondern echt, wirklich sein. Da sollte keine Lüge in unserem Leben sein, weil, weiß nicht, wer das kennt, wenn du anfängst zu lügen, dann verstrickst du dich in der Lüge. Dann brauchst du immer noch eine Lüge dazu und noch mal eine und dann musst du immer denken, zu wem habe ich was gesagt? Damit das ja nicht auffliegt, das wird immer komplizierter und schwieriger, dieses Gebilde. Merkt ihr? Du hast dann deine Hände nicht frei und deine Beine nicht mehr. Du verstrickst die da drin, du fällst. Und deswegen sagt er, seid umgürtet mit Wahrheit. Das sollte doch nicht in eurem Leben so sein. Wir sollen echt sein, ehrlich sein, damit wir die Hände frei haben und die Beine, um zu dienen und zu gehen. Es ist aber nur ein anderer Aspekt auch mit diesem Gürtel verbunden. Die Frage ist ja, wie hat man denn so einen Soldat erkannt, so im Alltag? Gut, wenn er in den Kampf zieht, hat er seine Rüstung oder was, für jeden klar. Aber wenn er auf den Markt geht zum Einkaufen, dann hat er doch nicht seine Rüstung und sein Schwert dabei. Da hat er nur so seine Tunika an, seinen Mantel, seine Sandalen. Da hätte man nicht erkannt, wenn er nicht diesen Gürtel gehabt hätte. Dieser Gürtel war nämlich auch das Zeichen, das war wie ein Ausweis. Dieser Mann ist ein Soldat. Das heißt, sie haben auch im Alltag diesen Gürtel umgelegt, sich umgürtet und damit sagt, ich bin ein Soldat. Ich gehöre zu einer gewissen Armee. Und es war eine Ehre, wenn dieser Gürtel weggekommen ist, dann war das eine große Ehrverletzung und ist mit heftigen Kämpfen dann begegnet worden. Also es war kein Spaß. Es war eher ein Stolz und eine Ehre, diesen Gürtel zu tragen. Das heißt also, übertragen auf uns. Seid umgürtet mit Wahrheit, heißt, sag alle Menschen, dass du zu Jesus gehörst. Zieh das an. Die Menschen sollen sehen, auch in deinem Alltag, dass du zum Herrn Jesus gehörst. Ja? Jedes Kind Gottes gehört zu dem, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist wahr. Und so sollen seine Kinder sein. Und jeder, der ihm folgt, soll umgürtet sein mit Wahrheit. Ohne Heuchelei, ohne Falsch, ohne Lüge. Im Supermarkt, die Kassiererin gibt dir zu viel zurück. Logisch, wir sind ehrlich, wir geben sie wieder zurück. Ja? In der Steuererklärung, was gibst du an beim Arbeitsweg und bei den Werbungskosten? Ja? In der Schule, wie schaut es aus mit Spicken? Im Arbeitsplatz, mach ich nur eine Kopie und den Bleistift, den brauche ich keiner mehr, den nehme ich jetzt mit. Nein. In die kleinen wie die großen Dinge, wollen wir ehrlich, wollen wir echt sein, umgürtet mit Wahrheit sei. Das hilft uns in diesem Kampf, weil wir keine Angriffsfläche bieten, sondern zwang, dass wir zum Herrn Jesus kehren. Paulus sagt, steht nun angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit. Ja, der Brustpanzer von einem römischen Soldaten, das hat ihn geschützt, sein Rumpf, sein Bauch, sein Rücken. Und wir lesen, im geistlichen Sinn ist der Brustpanzer, soll man den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen. Also jedes Kind ist mit Gerechtigkeit Gottes bekleidet. Es ist eine Gerechtigkeit, die vor Gott zählt und gilt. Das können wir nicht durch eigene Werke uns verdienen oder erarbeiten oder uns mit eigenen Werke vor Gott rühmen, uns gerecht darstellen. Das war eine Selbstgerechtigkeit. Sondern diese Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, das ist die Gerechtigkeit, die uns der Herr Jesus schenkt. Durch sein Werk am Kreuz, dass er stellvertretend für uns die Sünde getragen hat und uns vergibt, gibt er uns seine Gerechtigkeit. Er macht uns gerecht vor Gott, rechtfertigt uns vor Gott. Das ist unsere standesmäßige Gerechtigkeit, sage ich mal. Ja. Das ist das, was Gott uns schenkt. Und diese Gerechtigkeit soll dann aber auch in unserem praktischen Leben ganz sichtbar werden. Wir sollen uns nicht nur freuen da drin, dass der Herr Jesus uns gerecht macht vor Gott, sondern wir sollen das auch leben. Das passt ja nicht zusammen, dass ich irgendwie ungerecht bin zu anderen Menschen und am Sonntag mich dann da herin frei und sage, oh Herr Jesus, wie gut ist das, dass du mich gerecht machst vor Gott. Wir sollen diesen Brustpanzer Ozean der Gerechtigkeit. Ja. Weil wenn wir ungerecht leben, in unserem Alltag gegenüber den Menschen, dann geben wir dem Teufel Angriffspunkte. Ja. Das war, wie wenn du da so ein Element rausnimmst von der Rüstung und sagst, haha, da ist jetzt eine Schlücke. Ziemlich blöd, oder? Das soll doch geschlossen sein. Da sollen doch keine Lücken sein. Ja. Natürlich, es ist immer wieder mal Sünde in unserem Leben, ganz klar, davon spricht der Herr Jesus. Aber wie schön ist es, er gibt uns Vergebung, er bietet Vergebung immer wieder an und sagt, nehmt es in Anspruch. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er vergibt uns immer wieder und reinigt uns. Dieser Brustpanzer soll intakt sein. Er soll geschlossen sein. Jemand hat mal gesagt, wer in praktischer Gerechtigkeit lebt und gekleidet ist, der ist unangreifbar. Worte sind keine Verteidigung gegen Anklagen, aber ein gutes Leben sehr wohl. Wenn wir in unserem Leben da keine Angriffspunkte liefern, dann gibt es da keine Punkte, wo Satan irgendwie freistechen kann. Wenn unser Gewissen frei ist von Vergehungen gegen Gott und gegen Menschen, dann hat der Teufel auch nichts, worauf er zielen kann. Also, Brustpanzer der Gerechtigkeit schützt uns. Es ist die Gerechtigkeit vor Gott, die uns der Herr Jesus schenkt. Und wir sollen gerecht leben vor die Menschen in unserem Alltag. Und das schützt uns. Dann sind da keine Lücken, keine Schwachstellen. Und wenn mal was ist, dann darf man es bekennen und die Vergebung dankbar wieder in Anspruch nehmen. Das nächste ist, Paulus sagt, steht an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Zwei Bilder, das eine ist ein Teil von einer Bronzeskulptur aus der Zeit, wo man sieht, wie so ein Schuh ausgeschaut hat, vermutlich. Das andere ist eine Nachbildung davon. Ein römischer Soldat war beschuht. Also er hat nicht barfuß gehen müssen. Barfuß gehen, wisst ihr selber, ist mal schön im Sommer, aber es ist bixt an die Füße. Man kann nicht so richtig gut gehen, je nach Untergrund. Du bist gehemmt. Deswegen waren Soldaten beschuht. Und dann haben sie sich keine Gedanken machen müssen, wo steige ich da hin? Egal, ob da spitze Steine oder sonst was. Die haben eine stabile Sohle gehabt. Der Oberteil war eher luftig, mit Riemen, aber die Sohle war stabil. Und so haben sie gehen können, ohne dass sie aufpassen haben müssen, wo trete ich jetzt gerade hin. Die Schuhe haben sie bereit gemacht zu gehen. Und so soll es auch bei uns sein. Wir sollen als Kinder Gottes bereit sein zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Wir sollen beschuht sein an den Füßen mit dieser Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Wie geht das? Wie können wir beschuht sein? Es ist ja ein Auftrag an uns. Ich denke, genau so, wie ein Soldat praktisch am Morgen seine Schuhe angezogen hat und geschnürt hat, so sollen wir vorbereitet sein auf diesen Tag und auf Situationen, die da kommen. Wir sollen beten, wir sollen uns aber auch Gedanken machen. Wie können wir an diesem Tag das Evangelium weitergeben? Was kann die sagen, wenn die und jede Frage kommt? Beim Kalenderverteilen haben wir es erlebt. Vielleicht haben sie so gefreut, haben die Kalender gern genommen und immer wieder ist die Frage gekommen, ja, warum macht ihr das denn? Warum macht ihr so einen Kalender und dann verschenkt ihr das? Und da ist man im ersten Moment, oh, was jetzt? Dann sagt man schon irgendwas, natürlich. Aber es ist gar nicht so schlecht, wenn man sich mal kurz Gedanken drüber macht, wenn diese Frage kommt, was könnte ich denn dann sagen? Ja, wir machen das, weil wir den Herrn Jesus erlebt haben, wie er uns, was weiß ich was. Das ist, sich zu beschuhen, sich vorzubereiten. Ja? Oder die Frage, manchmal kommt es von Arbeitskollegen oder Freunde, ja, was ist denn das eigentlich, was du da glaubst? Irgendwie merke ich, da ist irgendwas anders. Gehst du immer irgendwo hin, Gemeinde und so. Es ist schön, wenn so Fragen kommen. Wie antworten wir drauf? Manchmal machen wir es falsch und dann spulen wir irgendeinen Vortrag runter und erschlagen die Leute mit irgendwas. Meistens reden wir viel zu lang. Oft gelangt eine kleine Antwort, eine kurze. Eine gewürzte Antwort, das ist wichtig, glaube ich. Wo dann vielleicht nochmal eine Frage entsteht und man weiter im Gespräch bleibt. Vorbereitet sei, beschut sei mit der Bereitschaft. Also, mir geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwie so eine Art Gesprächsbuch sich daheim erstellt. Das brauchen wir nicht. Ja. Wir sollen jetzt nicht irgendwo rhetorisch unsere Standardphrasen runterhauen. Das ist nicht echt. Aber doch sollen wir nachdenken. Beten, so Fragen sie mal überlegen und auch die Antworten dazu. Das Ziel ist, das Evangelium zu verkünden, Menschen zu zeigen, dass Gott sie liebt, dass der Herr Jesus Vergebung anbietet, zu zeigen, dass die Menschen verloren sind, wo sollen sie hier mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten, zu zeigen, dass da gegenüber Gott ein Problem ist, das wir Menschen haben. Ja, weil er ist heilig und wir sind Sünder. Das sind alles diese Aspekte vom Evangelium. Je nachdem, was passt in der Situation, nimmst du mal dies. Beschut sei mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Und was sehr schön ist, es liegt der Segen da drauf. Wenn wir das machen, dann erstarkt man im Herrn. Dann werden wir gestärkt im Herrn. weil wir in seinem Willen leben. Ganz, ganz nah und deutlich. Er sagt, geht's hin und macht's zu Jünger. Und wenn man das macht, dann kennt ihr sicher alle diese Freude. Boah, ich habe da was sagen können und ich habe da was weitergeben können. Und ich habe gemerkt, der Herr hat mich da benutzt. Und man freut sich so innerlich und wird so gestärkt. Weil wir in seinem Willen leben, wenn wir das machen. Den nächsten Gegenstand, den Paulus nennt, ist das Schild. Er sagt, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens. Diesen Schild des Glaubens soll man ergreifen. Es war dieser große Schild aus Metall, der war so groß, dass der Soldat dahinter komplett verstecken hat können, wenn er so auf den Boden steht und so geduckt hat, war der dahinter komplett verschwunden. Und das war wichtig, weil es hat auch diese Brandpfeile gegeben. Da ist die Spitze dann irgendwie in Pech getaucht worden, angezündet worden und dann ist der brennende Pfeil dahergeflogen. Und natürlich schützt die Rüstung und schützt der Helm vielleicht vor so einem Pfeil. Der dringt da nicht durch, aber wenn der mit Pech behandelt ist, dann klebt das brennende Pech an dir, das schadet dir auch wieder. Das heißt, deswegen war dieser Schild wichtig, das war die vordere Linie. Ja? Dieser Pfeil sollte gar nicht an dich rankommen. Der sollte vorher schon abgewehrt werden, damit er dir nicht schaden kann. Und so sagt Paulus auch zu uns, wir sollen doch auch so ein Schild haben. Es ist das Schild des Glaubens. Und mit diesem Schild sind wir imstande, die feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Sie sollen gar nicht an uns herankommen. Was ist das wieder? Ja? Es sind auch Versuchungen, Zweifel, Sorgen, Ängste. Der Teufel zielt damit auf unser Herz, auf unsere Gefühle, auf unseren Kopf, auf unser Denken. Aber sie sollen gar nicht an uns herankommen. Der Schild des Glaubens sollte das abwehren. Wir sollen uns dahinter verbergen. Es sollte abprallen. Was bedeutet Glaube in diesem Zusammenhang? Es bedeutet dieses feste Vertrauen auf Gott, auf den Herrn Jesus, auf sein Wort. Wenn Versuchungen uns verfolgen, wenn Umstände uns entgegenstehen oder wenn Zweifel aufkommen, dann blickt der Glaube auf und sagt, ich glaube Gott mehr als diesen Umständen. Glaube bedeutet, Gott mehr zu vertrauen als den Umständen. Wenn Versuchungen kämen, dann bedeutet Glaube, dass ich diese Versuchung abweise und mich erinnere an Gottes Verheißungen, dass er doch alles ist für mich und mir völlige Genüge geben kann und nur er. Dass ich alles in ihm finde, dass er alles stillen kann. Ich vertraue darauf, dass Gott eine gute Lösung hat. Wenn der Gedanke des Zweifels kommen, dann bedeutet Glaube, dass ich nicht diesen Gedanken immer nachgehe und immer weiter mich um diese Gedanken drehe, sondern dass ich aufblicke zum Herrn hier. Dass ich meine Sorgen im Gebet vor ihn bringe, dass ich mich an seine Verheißungen klammere und sage, ja Herr, ich bringe dir da meine Sorgen und ich lade sie ab bei dir. Und ich bringe dir meine Zweifel, bitte stärk mich. Und bewahr du mein Denken, bitte. Ich vertraue darauf, dass er eine gute Lösung hat für mich. Ich wende mich an Gott. Das ist dieser Schild des Glaubens. Und das kann uns helfen und sollte uns helfen, diese Brandpfeile abzuwehren, dass sie gar nicht so an uns rankommen. Der fünfte Gegenstand, den Paulus erwähnt, das ist der Helm des Heils. Der Soldat war geschützt eben mit diesem Brustpanzer, mit dem Schild und mit dem Helm. Wie gesagt, dieses Schild sollte eigentlich schon mal das meiste abhalten, ja, jeden Hieb, jeden Pfeil. Aber wenn doch mal was durchkommt, was schützt dann noch? Eben, dann schützt der Brustpanzer der Gerechtigkeit, und dann schützt der Helm des Heils. Auch wir haben diesen geistlichen Helm, ja, der Helm des Heils, der Helm der Errettung. Das ist dieser Helm, den Gott uns bereitstellt. Das ist die Gewissheit des Heils, die Gewissheit der Erlösung. Die Erika hat uns so eindrücklich vorher im Zeugnis gesagt, was bleibt übrig, wenn du so eine Diagnose kriegst? Der Helm des Heils. Du hast dich darauf gestützt, ja, egal was kommt, ich weiß, ich bin mal bei dir. Es wird schwer werden, aber ich weiß, dass ich am Ende doch bei dir sein werde. Das hat dir Kraft gegeben. Wie schön ist das? In so einer Situation ist so zu sagen und zu bezeugen, dass der Herr da wirkt und dass man Zuversicht hat in so schweren Zeiten. Der Helm des Heils, der mich da beschützt. Es gibt eben diese Phasen im Leben, die irgendwie zu groß sind. Man ist nahe droh, dass man verzweifelt an dem Ganzen. Dass man versinkt im Chaos, in Panik, in Verzweiflung, keinen Ausweg mehr sieht. Was bleibt dann übrig? Was schützt noch? Es ist dieser Helm des Heils. Die Gewissheit, dass am Ende, nach all dem, ich doch bei ihm sein werde. Der endgültige Sieg ist ja schon errungen durch den Herrn Jesus. Und er hat den Weg vorzeichnet. Er ist auferstanden und lebt zur Rechten Gottes jetzt. Und weil er lebt, er ist meine lebendige Hoffnung. Er wird auch mich auferwecken. Und ich werde bei ihm sein, ewiglich. Der Helm des Heils. Das hilft. Das ist das, was bewahrt, wenn alles andere zusammenbricht. Er sagt, nehmt auch das Schwert des Geistes. Das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Ja, jeder Soldat hat ein Schwert gehabt. Er hat es zur Abwehr genommen, von Hiebe, aber auch zum Gegenangriff. Es hat beide Funktionen, für einen Gegenschlag. Und so haben auch wir ein geistliches Schwert. Das ist Gottes Wort. Und der Herr Jesus hat uns gezeigt, wie wir damit umgehen sollen. Er selbst war versucht von Satan in der Wüste. Und wir wissen, er hat pariert mit Gottes Wort. Er hat zitiert wörtlich und hat gesagt, so und so hat Gott gesagt und du lügst. Satan ist auf einen anderen Weg gekommen und wieder hat der Jesus gesagt, aber Gott hat so und so gesagt und du lügst. So sollen wir parieren. Wir sollen Gottes Wort kennen. Wenn dir ein Vers in der Bibel anspricht, dann lern ihn auswendig. Gott macht es nicht umsonst, du brauchst ihn vielleicht mal. Und dann in dem Moment erinnert dich der Heilige Geist und du hast es parat, das Schwert, und kannst parieren und zum Gegenangriff übergehen. Und sag, Satan, du lügst, weil Gott hat gesagt, so und so. Schwert des Geistes, Gottes Wort. Also, wir sollen wirklich Verse auswendig lernen. Verse aus unserer stillen Zeit, weil da spricht Gott direkt zu dir und mir. Die sollen wir auswendig lernen, immer wieder wiederholen, drüber nachsinnen, ganz wichtig, dass wir es auch verstehen. Was lernen wir da? Was bedeutet das? Und so sind wir gerüstet. So können wir umgehen mit diesem Schwert. Und so können wir Angriffe parieren und Satan vertreiben und in die Flucht schlagen. Und der letzte Punkt ist jetzt nicht ein Teil dieser Waffenrüstung, sondern es ist das Gebet. Es ist enorm wichtig, das Gebet, dass wir insgesamt stark werden im Herrn und in der Macht von seiner Stärke. Paulus schreibt eben, dass sie einerseits diese Sachen anziehen sollen, gerüstet sein sollen und dann aber, ich möchte lesen, er sagt, zu aller Zeit betend mit dem Gebet und Flehen in dem Geist und hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, damit mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für das ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus sagt, dass wir zu alle Zeit beten sollen, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Wir sollen im Gespräch sein mit unserem Herrn. Wir sollen alles im Gebet vor ihm bringen, alle Dinge von unserem Leben, vom Alltag, vom Dienst, von unserem Kampf. Sorgen, Nöte, Freude, Ängste, alles. Und wir sollen immer auch für alle Heiligen beten. Das ist doch interessant, wenn alle Heiligen alle Zeit für alle Heiligen beten, dann wird alle Zeit für alle Heiligen gebetet. Na super, genauso soll es sein. Steigen wir ein in das Gebet und beten wir für alle Heiligen, weil die anderen Heiligen beten dann auch für mich. Ich habe es erlebt in der Vorbereitung. Vielen Dank für eure Gebete. Das ist interessant, wirklich, ich spüre das. Der Herr segnet, der Herr stinkt, der Herr öffnet Türen, der Herr bahnt Wege. Das ist sehr gut. Das brauchen wir alle. Wie können wir bestehen im Kampf ohne Gebet und ohne dem Gebet füreinander? Haben wir selber so stark, dass wir es wirklich selber alles schaffen? Nein. Wir brauchen uns. Wir brauchen uns gegenseitig. Und Gebet ist so wichtig, das erinnert mich, Mensch, mein Bruder, meine Schwester, der steht auch im Kampf. Aktuell gerade in dem und dem und dem Punkt. Und ich bete dafür. Herr, stärke, trag durch, mach zum Überwinder, segne, schenk den Sieg. Und so betet ihr für mich. Wie gut, wie wichtig ist das. Nur so werden wir stark. Und Paulus bittet für sich, dass sie doch für ihn beten. Paulus wirkt oft so, vielleicht geht es nur mir so, aber er wirkt so übermenschlich groß. Was war das für ein Mensch? Unglaublich. Und was bin ich für ein Würstel im Gegensatz zu ihm? Aber er war ein Mensch, wie du und ich. Und er bittet um Gebet. Und er sagt, bitte betet doch, dass mir der Mund da geöffnet wird, dass ich das Evangelium weiterbringen kann, dass ich es raustragen kann. Nur ein paar kleine praktische Tipps, wie ist das? Es gibt so viel zu beten, wie geht das zeitlich, wie schaffen wir das? Was mir geholfen hat, ist, dass ich es mir aufteile. Dass ich mir jeden Tag ein gewisses Themengebiet vornehme. Ja? Zum Beispiel am Montag bete ich für Missionare und Evangelisten, die da draußen sind. Und ich bringe es vor dem Herrn und bitte ihn, dass er sie doch segnet und dass sie wirksam sind. Am Dienstag kann man für die Geschwister beten. Wenn die Gemeindeliste zu lang ist, für einmal Gebet, dann teils auf. Dienstag erste Hälfte, Mittwoch zweite Hälfte. Bet für jeden Einzelnen. Erinnere dich, wo steht er, was macht er gerade, was braucht er, was hat er Schönes erlebt, wo steht er in Kämpfe. Donnerstag, bet für die Familie oder für Freunde, Nachbarn. Freitag für die Gemeinde, für Themen, Projekte, was auch immer. Teilen wir es uns auf, aber beten wir. Bleiben wir dabei. Das ist wichtig. Ja, dann kommen wir zum Ende. Wir stehen in einem Kampf, ob wir wollen oder nicht. Aber Gott stellt uns alles zur Verfügung, damit wir in diesem Kampf auch bestehen können. In seiner Kraft können wir kräftig und stark werden und mit seiner Waffenrüstung können wir auch bestehen. Und der Aufruf an dich und an mich, wollen wir doch jeden Tag neu diese Waffenrüstung anziehen, uns vergegenwärtigen, wie wichtig es ist. Und wollen wir alle Zeit beten, füreinander, damit wir gegen die Listen des Teufels bestehen. Amen.